Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen die Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr an meinen heutigen Gesprächspartner, den Geiger Michael Barnbäum. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich sehr, vielen Dank.
Wir sitzen jetzt hier in der Barnbäum Zeit Akademie, mitten in Berlin-Mitte. Sie sind ja hier Professor für Geige und Ensemblespiel und leiten den Fachbereich Kammermusik.
Genau, und ich bin seit einem Jahr auch Dekan der Akademie.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass ich die ganze Lehre organisieren muss. Nein, das bedeutet hier, also in unserem Fall bedeutet das tatsächlich einfach die Verantwortung für den Bereich einfach der Bildung und den inhaltlichen Bereich. Also es ist halt viel zu tun mit der Organisation der Ensemble-Gruppen, die Organisation zusammen natürlich mit, wir haben ja hier ganz tolle Mitarbeiter, zusammen mit denen natürlich dann auch überhaupt das Funktionieren dieses ganzen Kursplans und der ganzen Proben und Unterrichte und sowas.
Sie haben letzte Woche, habe ich gehört, hier eine CD aufgenommen. Können Sie schon verraten, was Sie da aufgenommen haben?
Ich bin auch noch, weil ich sonst nichts zu tun habe, ich bin auch noch als Bratscher Teil von einem Quartett, das heißt Michelangelo Quartett, mit Michaela Martin und Franz Helmersson, die beide hier auch Professoren sind. Und das macht mir riesig Spaß. Und wir haben aufgenommen Musik von einer Dynastie von Komponisten, die heißen Tscherepnin. Mhm. Also es gibt Nikolai Tscherepnin.
Das ist jetzt der einzige, den ich kenne.
Ja. Ich kannte das alles gar nicht. Mhm. Es gibt Nikolai Tscherepnin, den Sie jetzt kennen. Sein Sohn Alexander und er hat auch noch einen Sohn Ivan. Wir haben halt von allen dreien Musik aufgenommen. Mhm. Es war für mich eine totale Neuentdeckung. Ich hatte das noch nie gehört. Und ich freue mich immer für sowas, weil dann wenn man neue Sachen entdeckt, ist immer diese spannende Geschichte, dass man dann irgendwie schon irgendwie nicht weiß, was es ist und wie es sich dann auch verhält, wie man sich daran gewöhnt, wie man das übt, wie man das probt, wie es dann am Ende klingt. So, es ist halt spannend.
Ja, können wir gleich noch drauf eingehen. Ich würde gerne mal einen Blick in Ihre Biografie werfen. Wenn man im Internet Ihren Namen googelt und bei Wikipedia guckt, dann steht da drin, dass Sie mit 4 Jahren angefangen haben, Klavier zu spielen und mit 7 Jahren dann zur Geige gewechselt sind. War das auch so eine Abgrenzung gegen Ihre Eltern und Ihren Großvater? Also ich dazu sage natürlich, Daniel Barenboim, Ihr Vater, ist einer der berühmtesten Pianisten der Welt. Ihre Mutter, Elena Baschkirova, ist eine berühmte Pianistin. Ihr Großvater, Dmitri Baschkirov, ist letztes Jahr gestorben.
Der ist vor ein paar Wochen, der ist vor einer Woche oder vor, der ist vor kurzem gestorben. Ja. Das ist sehr, sehr traurig.
Ja. Ja, das war ja auch ein berühmter Pianist.
Das sind alles Pianisten. Dazu muss ich sagen, also es gibt ein paar Sachen, die ich dazu sagen muss. Das erste ist, es war nicht irgendeine bewusste Entscheidung als Abgrenzung gegenüber diesem Teil meiner Familie. Wir sind nach Berlin gezogen. Und es hat sich ergeben, dass für Geigenanfänger einfach eine gute Lehrerin in Kontakt war. Und dadurch hat sich das ergeben und mir hat es gefallen als Siebenjähriger. Mir hat das Instrument gefallen. Und das Zweite, was ich dazu sagen muss, und das ist eigentlich ganz wesentlich, ist, obwohl mein Vater, meine Mutter und mein Großvater Pianisten sind bzw. waren, ist meine Großmutter mütterlicherseits Geigerin. Ja, und sie hat auch gerade in dieser Anfangszeit sich sehr viel Zeit genommen, um mit mir zu üben und mit mir das alles so zu machen. Weil Geigespiel, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ist im Anfangsstadium schon wirklich undankbar.
Ich habe es auch gelernt. Ich habe
ja, 10 Jahre gespielt. Das ist am Anfang einfach diese ersten Jahre, da muss man sich irgendwie durchboxen. Und natürlich ist das toll dann. Ja.
Wie ist das überhaupt in so einem Haushalt aufzuwachsen? Also Sie werden das wahrscheinlich immer wieder gefragt, aber es ist ja doch irgendwie eine Sache, die man wissen will. Ihre Eltern waren wahrscheinlich oft unterwegs, vor allem Ihr Vater dann dauernd unterwegs.
Naja, es ist ja so, es gibt ja Leute, die sozusagen nur unter Anführungsstriche solistisch tätig sind. Und die reisen natürlich extrem viel. Ne? Die reisen ja durch die ganze Welt die ganze Zeit. Reisten durch die Welt die ganze Zeit. Mein Vater allerdings hatte einen Posten. Oder hat einen Posten. Er ist ja Generalmusikdirektor der Staatsoper. Und dadurch war er immer schon präsent. Also schon auch gute Stücke des Jahres präsent. Natürlich hatte er damals auch die Chefanstellung in Chicago Symphony. Und dadurch war er auch, natürlich war er dann auch da. Aber es war jetzt nicht so, dass er irgendwie zwei Tage da war und dann verschwindet. Also so war es jetzt nicht. Ne? Also das muss man schon sagen. Und zu Ihrer anderen Frage, wie das ist, in so einem Haushalt aufzuwachsen, natürlich wurde mir die Frage schon gestellt. Und mir fällt immer keine bessere Antwort ein, als zu sagen, dass ich es nicht anders kenne. Mhm. So wie wir alle uns an eine bestimmte Situation gewöhnen, habe ich mich an diese Situation ganz schnell gewöhnt, weil für mich das völlig normal war, dass irgendwie alle meine Familienmitglieder was mit Musik zu tun hatten. Es ist mir schon schnell aufgefallen, dass das eben nicht normal ist, aber ich kenne es halt nicht anders.
Ne? Waren Sie denn als Kind auch oft dann auf Proben oder so im Orchester? Das war alles völlig selbstverständlich.
Ich fand das mit dem Graben immer toll.
Ja, glaube ich.
Das Graben ist super. Orchestergraben ist genial. Als Kind ist das einfach. Ja. Weil als Kind ist das, also gerade in diesen wirklich großen Opernstücken ist das dann, als Kind ist die Handlung bewegt sich ja viel langsamer, als man sonst gewohnt ist. Und das ist für ein Kind nicht immer einfach, würde ich sagen. Aber im Graben ist ja immer was los. Im Graben ist immer was los. Das ist total, total super. Deswegen fand ich das toll. Mhm. Ja.
Gab es eigentlich jemals eine Alternative dazu, Musiker zu werden? Oder war das irgendwie...
Naja, es gibt ja immer...
Klar, wenn man so von Musik umgeben ist und
ja, also man kann, also ich glaube, man kann wirklich Musiker, also zum sozusagen Berufsmusiker, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ob man sich wirklich dafür hingeben möchte, also wirklich diese 100% Hingabe, weil das ist die Voraussetzung, um überhaupt diesen wirklich schweren Weg zu gehen, damit es dann überhaupt klappen könnte. Und das ist ja dann noch nicht mal sicher. Ne? Also wenn es das Gefühl gibt, ich könnte auch das andere machen, dann ist es wahrscheinlich besser, man macht das andere, weil man dann nicht wirklich diese 100% Einsatz, die wirklich nötig sind. Also man muss ja, um Musik zu machen, um überhaupt Kunst zu machen, um jetzt Musik zu machen, man muss ja jedes Crescendo oder jede Phrasierung, das muss man alles so spielen, als ob es nichts Wichtigeres auf der Welt gibt. Mhm. Weil sonst klingt es nach nichts. Ne? Das kennen Sie ja auch, dann sitzen Sie da und denken sich, ja toll, aber was soll das? Ne? Oder noch besser, ja toll, aber warum? Ne? Und das, um diese Reaktion eben nicht zu bekommen, muss man sich komplett dem hingeben. Und wenn und das ist halt das auch, was so schwierig ist. Das ist, was auch den Weg auch so kompliziert macht. Aber natürlich, das war jetzt die Antwort auf die Frage, aber natürlich muss man auch dazu sagen, dass man natürlich immer trotzdem so weit realistisch sein muss, dass man sich natürlich immer auch ein bisschen umschaut, weil du weißt als 15-Jähriger ja nicht, was passieren kann.
Mhm. Und trotzdem will man ja als Kind oder auch als Jugendlicher auch mal irgendwelche Sachen machen, wo die Eltern vielleicht keine Ahnung von haben.
Richtig.
Aber wenn sie Musik machen und sie haben dann wirklich um sich herum Leute, die eigentlich ganz tolle Musiker sind und eigentlich alles wissen, ist das nicht auch schwierig manchmal?
Naja, das heißt halt, das ist...
Das ist die Kunst der Eltern dann wahrscheinlich, die das...
Naja, das ist der Vor- und der Nachteil. Also sie lernen eine Sache, in der sie beraten werden von den weltbesten Leuten oder unter den weltbesten Leuten. Das ist natürlich ein Vorteil. Das ist genauso ein Nachteil, weil sie natürlich genau wissen, egal was sie jetzt machen, das ist halt immer dieser Anspruch. Aber also ich hab's immer als unterstützend empfunden. Und ich glaube, auch so war das gemeint. Deswegen, ja. Aber man muss ja dann trotzdem irgendwie selber spielen. Das hilft ja alles, nichts.
Ich habe gelesen, dass Sie in Paris mal Philosophie studiert haben.
Ja, genau. Also ich hatte im französischen Schulsystem, ich war ja hier im Lycée Français, im französischen Schulsystem hatte man damals auf jeden Fall, jetzt bestimmt immer noch, im letzten Jahr Philosophie. Ja? Und das lief sehr gut. Und ich habe mich dann entschlossen, erstmal in eine École Préparatoire zu gehen in Paris. Es gibt ja diese Grande École. Mhm. Und um in diese Grande École reinzukommen, macht man 2 Jahre École Préparatoire. Das ist einfach das, ich würde sagen, das ist das schwierigste Unterfangen, was man sich vorstellen kann. Also ein total vollgepackter Stundenplan, ganz viele Bücher, Aufsätze, also in allen Fächern, Geschichte, Literatur, Philosophie, alles, was es so in diesen Geisteswissenschaften so gibt. Und arbeiten, also der eine Lehrer hat dann irgendwie am Anfang des Jahres gesagt, wenn ihr das richtig macht, müsstet ihr am Wochenende Zeit haben, um einen Film im Kino zu gucken. Und ansonsten ist am Schreibtisch und schreiben. Also so ein Jahr habe ich verbracht. Und dann habe ich gesehen, ich habe dieses Jahr auch geschafft, mit sehr viel Mühe. Und dann habe ich mich dann doch entschlossen, für das zweite Jahr, anstatt da weiterzumachen, doch in die Uni zu gehen und dann nur Philosophie zu machen. Da ist der Stundenplan dann ein bisschen, weil das ist dann auch kompatibler mit der Geige. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann, nach dem Jahr, musste ich doch eine Entscheidung treffen, weil das mit dem, also das muss, irgendwann muss man ja den Schritt machen, diesen extra Schritt, wo man dann wirklich das Instrument nochmal richtig oft in die Hand nimmt und wirklich viel macht und so. Und dann musste ich leider das aufgeben. Also mir hätte so eine Akademie wie die hier, natürlich, das wäre perfekt gewesen, weil das wäre genau das, was ich wollte. Ich habe es mir so ein bisschen so zusammengebastelt, wie es so kam, aber was wir hier machen, ist, was ich eigentlich machen wollte.
Dann sagen Sie doch einfach mal, wie das hier genau funktioniert und was das Tolle ist hier an der Akademie.
Ja, die Akademie ist besonders aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir sind ja gewachsen aus dem West Eastern Divan Orchester, was ja Musiker aus dem Nahen Osten beinhaltet. Und wir sind auch eine Akademie, die hauptsächlich Studierende aus dem Nahen Osten, aus den Ländern des Nahen Ostens haben. Das ist eine. Das andere, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir haben natürlich alle Fächer, die andere Musikhochschulen auch haben. Wir haben alle musiktheoretischen Fächer, musikgeschichtlichen Fächer, wir haben den Tonsatz und alles. Wir haben das alles, den Instrumentalunterricht, die Kammermusik, alles, was da so mitgeht. Aber wir haben auch Geisteswissenschaften. Wir haben Philosophie, wir haben Literatur, wir haben Geschichte. Das wird im Curriculum integriert. Die Studierenden müssen das alle belegen. Und das ist das, was mir wichtig war. Das ist eben die Idee, dass man hier nicht sozusagen hochspezialisierte Fachkräfte ausbildet, sondern dass man wirklich eine Gesamtbildung offeriert, und diese Studierenden dann, wenn sie hier fertig sind, hoffentlich das in sich weitertragen und auch diese intellektuelle Neugierde beibehalten, das kritische Denken, diese ganzen Sachen sind eminent wichtig und die versuchen wir zu vermitteln.
Funktioniert das aus Ihrer Erfahrung? Also kommt das bei den Studenten an oder sagen die Menschen, es ist toll, dass ich hier diese tollen Lehrer habe und diese geistwissenschaftlichen Fächer, naja, die muss ich halt irgendwie mitnehmen?
Das gibt es immer. Es gibt immer Leute, die sagen, ich habe nie genug Zeit zu üben, deswegen ist dieses ganze andere Zeug will ich nicht. Das haben sie in den anderen Hochschulen ja auch, ja, mit den anderen Fächern. Es wird immer Leute geben, die eben wirklich nur diese Spezialisierung wollen, aber im Notfall müssen die sich dann woanders bewerben. Das ist halt, so ist das halt. Wir sind dafür da. Deswegen gibt es uns. Es gibt in dieser Stadt sonst genug Hochschulen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es noch eine gebraucht hätte. Aber wir bieten eben das an. Das ist was uns ausmacht, das, was uns besonders macht. Und das ist das, was die dann auch bekommen.
Ja. Das ist eine tolle Sache.
Ist ja auch eine tolle Sache. Die meisten nehmen das ja auch an. Das sind ja nur ganz wenige Fälle, die dann behaupten, oh, ich hätte heute noch gerne eine Stunde geübt, aber ich musste ja zu Philo. Ich dann sage, dann stehe halt eine Stunde früher auf und übe eine Stunde früher. Also ich meine, muss man ja immer gucken. Irgendwie.
Ja. Darf sich hier jeder bewerben oder ist es tatsächlich...
Bewerben darf sich jeder.
Also auch aus Deutschland?
Ja. Wir haben ja nicht nur ausschließlich Studierende aus dem Nahen Osten, sondern wir haben einen Großteil, so 75% aus dem Nahen Osten. Aber wir haben natürlich auch Bewerbungen aus Deutschland, aus ganz viel aus Frankreich auch. Aus Spanien, aus Portugal, aus England, viele, ja.
Ja, sagen Sie manchmal so, wenn man so sieht, was Sie so alles tun, auch hier in der Akademie und so, es wirkt eigentlich nicht so, ich muss jetzt nochmal darauf zurückkommen, es wirkt ja nicht so, als wollten Sie sich von Ihrem Vater irgendwie auch so abkapseln. Nee, haben Sie das immer als Geschenk oder als Privileg empfunden, dass Sie mit so einem Vater Musik machen können und zusammenarbeiten können?
Ja, das ist ja schon erstmal ein Privileg, also das ist ja so. Ins West Eastern Divan bin ich eingestiegen im Jahr 2000, das war das zweite Jahr, das erste Jahr war 99, dann kam schon das Jahr 2000, da war ich 14. Also ich habe meine gesamte musikalische Ausbildung im Grunde im Rahmen dieses West Eastern Divan, ich habe da meinen Geigenlehrer kennengelernt, meinen langjährigen Geigenlehrer Axel Wilczok, der leider auch schon ein paar Jahre verstorben ist. Also im Grunde meine gesamte musikalische Ausbildung durch diese Organisation und die Akademie ist ja daraus gewachsen. Also ich bin mehr als glücklich darüber, dass ich meinen Beitrag leisten kann, um die Sache hier auch voranzubringen. Das ist für mich eine große Ehre und auch eine große Freude. Ich empfinde das jetzt nicht als unheimlich belastend. Es ist viel zu tun, es ist viel Arbeit, weil ich natürlich... Es werden ja immer mehr Jobs. irgendwann muss man halt mal gucken, aber ja, ich mache alles, was ich mache, sehr gerne. Ich bin hier sehr gerne Dekan, eben seit einem Jahr, man weiß ja nie wie lange, aber seit einem Jahr schon. Ich unterrichte hier Violine, Kammermusik, ich spiele selber natürlich, wenn ich wieder darf. Geige und Bratsche, Konzerte, also Kammermusikkonzerte, Solokonzerte, das macht alles, all das macht mir Spaß. All das ist viel für eine Person, aber es geht noch.
Ja.
Vor allen Dingen jetzt, wo man sowieso nicht so mit Auftritten.
Ja. Ja. Und doch, als ich unten an der Pforte war und gesagt habe, ich bin hier verabredet mit Herrn Barenboim, habe ich natürlich sofort dann gesagt, Michael Barenboim. Nervt das nicht auch manchmal? Wären Sie nicht manchmal lieber in Los Angeles oder sonst irgendwo, wo Herr Barenboim dann Sie sind und nicht?
Ja, gut, dann müsste man den Pforte, meiner Meinung nach, eben aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben, dafür lohnt es sich, dass man auch mal meinen Vornamen an der Pforte sagen muss. Also das stört mich nicht.
Ja. Und wenn Sie so Musik machen, also wenn Sie der Konzertmeister sind da im Orchester und Ihr Vater dirigiert, und was es ja auch wohl häufiger gegeben hat oder immer noch gibt, Ihr Vater dirigiert, Sie sind der Solist mit einem Orchesterkonzert und Sie machen Kammermusik zusammen im Trio, im Quartett, haben Sie auch CDs aufgenommen. Ist da nicht doch immer diese Vater-Sohn-Beziehung?
Oder bei den Proben überhaupt nicht.
Das geht dann nicht.
Nein, das ist dann schwer. Also
aber das kann man auch trennen, das ist dann.
Das muss man trennen, wenn man ein Trio probt oder ein Violinkonzert probt. Ich bin ja solistisch aufgetreten als Konzertmeister des Divans. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie, ne? Das ist ja was anderes. Es ist was anderes, als wenn ich woanders als eigentlicher Solist
zu. Ja, aber ich habe gelesen, dass Sie auch bei den Wiener Philharmonikern zum Beispiel das Schönberg-Konzert.
Das schon. Da bin ich aber sozusagen eingesprungen.
Ah, ne? Okay.
Das war ja sowas. Mhm. Das sind Sachen, wo sobald die Probe losgeht, ist vorbei. Dann ist die Konzentration, weil wie gesagt, wir haben gerade besprochen, wie man sich über jede Phrasierung wirklich 100% hingeben muss. Sonst, man hört sofort unbeteiligt sein. Ne? Das hört man als erstes. Also man hört zwei Sachen als erstes. Einmal die Angst und dann das unbeteiligt sein. Das sind so die Sachen, die man hört, bevor man falsche Töne oder schlechte Phrasierung hört. Ne? Und gerade deswegen, sobald es losgeht, muss man sich wirklich auf die Musik konzentrieren. Und das tun wir dann auch.
Lass uns mal durchgehen. Sie machen ja eine ganze Bandbreite an Musik. Sie haben es ja schon kurz erwähnt. Das erste Feld, wo ich Sie jetzt gar nicht wirklich vermutet hätte, ist Orchesterspiel. Ich habe gesehen, im Internet natürlich mich so ein bisschen vorbereitet, habe dann eine Internetseite gefunden von der Hochschule Rostock, wo Sie ja studiert haben. Und vor einigen Jahren, da waren Sie wohl Student oder noch gerade fertig. Da stand, Sie würden regelmäßig spielen als Aushilfe bei den Wiener und bei den Berliner Philharmonikern.
Das war ja damals. Also
und Sie hätten sogar mehrfach als Konzertmeister des Orchesters der Scala gespielt.
Ja, ich habe also
sowas als Student.
Die Scala, das war ein Monat, den ich da verbracht habe. Das war sehr lehrreich. Ich habe eine Opernproduktion spielen dürfen. Ich habe auch zwei Konzertprojekte spielen dürfen. Das war toll. Das war wirklich toll.
Das war aber nur für ein Projekt.
Also Ja. Aber da kam ich dann nochmal später wieder. Aber das war hauptsächlich diese. Und in Wien habe ich auch einen Monat verbracht. Da aber nicht als Konzert. Das ist noch früher. Wir reden hier von vor 12 Jahren, 13 Jahren, 15 Jahren. Wir reden jetzt hier nicht von vorgestern. Wien, das war auch toll. Da habe ich auch in einer Opernproduktion gespielt. Das war alles sehr lehrreich für mich, weil ich, also eben Graben ist ja toll, hatten wir ja schon, ne? Und wenn man selber spielt, auch noch mehr, und es war für mich sehr lehrreich zu sehen, wie so ein Betrieb überhaupt funktioniert, jetzt im musikalischen Sinn, wie das sich zusammensetzt, auf was man achten muss, wie man spielt, das ist halt schon spannend, fand ich ganz toll.
Ja. Aber ist das nicht auch ein bisschen komisch, wenn ich mir das jetzt von außen so vorstelle, man sitzt im Publikum, man denkt, da spielt das beste Orchester der Welt. Und eigentlich weiß man, da sitzen noch ein paar Studenten drin, die noch nicht mal ihren Abschluss haben, sage ich erstmal so despektierlich.
Naja, Aushilfen haben sie ja, also kommt auf die Organisation an, aber Aushilfen haben sie ja öfter. Wie die jeweiligen Organisationen das organisieren, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich da gespielt habe, aber nicht, wie das dazu kam und so, das ist ein anderes Thema. Aber dass da Aushilfen spielen, in so einer Opernproduktion, das ist, glaube ich, völlig normal, oder? Und
aber ich hätte eher gedacht, das sind dann Musiker von anderen Orchestern zum Beispiel. Sowas.
Das kann auch passieren. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Student, der vor seinem Abschluss ist und der schon Probespiele spielt und der bei vielleicht nimmt der Unterricht bei jemandem, der kennt jemanden, ich weiß nicht, wie das wirklich läuft, aber im Grunde kann man sich das schon gut vorstellen, wie das ablaufen könnte. Aber Aushilfen zu engagieren, das ist üblich.
Bei den Berliner Philharmonikern haben Sie auch mitgespielt.
Da habe ich auch mal mitgespielt. Ja. Das ist auch lange her. Das ist alles sehr lange her.
Eine tolle Erfahrung.
Ja, alles. Ich bin dankbar für alle diese Erfahrungen. Das sind alles natürlich jetzt tolle Ensembles und für mich sehr lehrreich.
Ja, und dann sind Sie beim West Eastern Divan Orchestra. Seit 2003 sind Sie der Konzertmeister.
Genau.
Warum sind Sie da immer noch dabei? Das ist doch eigentlich ein Studentenorchester.
Das ist kein Studentenorchester. Das ist eine falsche Information, die Sie da haben. Es ist auch kein Jugendorchester, wie Sie an mir schon erkennen können. Das war vielleicht mal ein Jugendorchester, aber dann sind die Leute älter geworden. Im Unterschied zu Jugendorchestern haben wir keine Altersbegrenzung. Mhm. Und wir haben, die Mitglieder sind in dem Sinne nicht fest, aber sie kommen immer wieder. Also es gibt einen Kern.
Ja.
Das Orchester konnte dadurch auch an Qualität gewinnen, mhm, und wachsen und sich auch so etablieren, weil wir eben kein Jugendorchester sind, das 25-Jährige noch nimmt und 26-Jährige schon ausschließt. Ja, da sind auch ein paar Ältere, so wie, na gut, ich bin jetzt nicht alt oder so, aber, ne, aber es sind ja, natürlich sind von unserer Akademie auch viele Studenten spielen, mhm, damit, aber es sind auch sehr erfahrene Musiker, mhm, aus vielen Orchestern und Leute wie ich. Ja, mhm. Also ich meine, das ist kein Jugendorchester.
Mhm. Naja, aber es stimmt, es hat dadurch natürlich eine ganz andere Qualität.
Deswegen klingt das auch nicht, das klingt ja auch nicht wie ein Jugendorchester.
Ja. Das stimmt. Und dann haben Sie vor kurzem noch ein Ensemble gegründet, das
West Eastern Divan Ensemble, genau, da ging es darum, das hatte mehrere Gründe, ich mag ja diese kleine Kammermusik, mhm, also klein, wir waren jetzt 8 auf der Tournee, also so klein waren wir jetzt auch nicht, aber ich mag das Repertoire und ich mag unsere Musiker sehr gerne, ich spiele gerne mit denen, da dachte ich, das wäre doch schön in einer intimeren Besetzung sozusagen, wo das Publikum auch einen intimeren Kontakt zu den jeweiligen. Weil wenn man, Sie kennen das bestimmt, wenn man im Konzert sitzt und man guckt auf ein Orchester, dann sieht man eine Masse an Menschen. Ne? Also es ist einfach wie man, die Wahrnehmung. Und wenn Sie auf ein Oktett gucken oder noch mehr auf ein Sextett, dann sehen Sie viel mehr die einzelnen Musiker. Und es ging mir darum, einfach die sozusagen unsere Qualität auch in dieser Hinsicht auf die Bühne zu bringen. Das war das eine. Und das andere ist, wir konnten dadurch eine Reise jetzt zum Beispiel in die USA machen, wo wir in Städte gespielt haben, die, ganz ehrlich, das Orchester wird da wahrscheinlich nicht hinfahren. Ja. Mhm. Also wir können da auch ganz andere Orte bespielen, mhm, durch unsere Größe. Also es war für mich eine tolle Erfahrung.
Ja, dann treten Sie ja, oder sind aufgetreten, treten hoffentlich bald wieder auf als Solist mit Orchester.
Ich hoffe. Also
ein sehr breites Repertoire. Sie spielen auch immer wieder das Schönberg-Konzert. Das ist ja ein Konzert, das man selten zu hören kriegt und vor allem, dass wenige Geiger wirklich im Repertoire haben.
Ja, das hat,
würden Sie das?
Das hat Gründe.
Sehr spröde, sehr schwer, sehr...
Also ich finde ja nicht, aber gut. Ja, also das ist, da gibt es mehrere Sachen. Das eine ist, es gibt Gründe, warum das so wenige im Repertoire haben. Und der erste wirklich und einfachste Grund ist, dass das Stück wirklich, wirklich schwer zu spielen ist. Wenn man das nicht in jungen Jahren lernt, also wirklich mit im Studium, also wenn man das nicht wirklich sich die Zeit nimmt, um das richtig zu lernen, es ist so schwer, dass man später, wenn man dann schon in der Karriere ist, einfach, es ist wirklich dann fast unmöglich, weil man muss neue Griffe lernen, es gibt Sachen in dem Stück, die kann man, da braucht man Tage für, um 2 Takte zu spielen, und das ist immer noch im halben Tempo. Es ist so schwer. Ja. Also es ist wirklich, man muss sich wirklich da reinfinden. Ich liebe dieses Stück, aber ich bin auch ein großer Liebhaber von Schönbergs Musik. Mhm. Also für mich ist da nichts Sprödes dran. Es ist für mich sogar sehr, sehr expressiv und sehr farbenreich. Mhm. Also ich finde schon, dass, was klassische Moderne angeht, ist das eins der wichtigsten Werke für diese Gattung. Ja.
Können Sie das einfach mal einzuhaken? Können Sie ganz kurz ein paar Sätzen sagen, was fasziniert Sie daran? Weil, glaube ich, viele Leute sagen werden, oh, Schönberg, das... Ja, die kommen da eben nicht rein in diese Musik.
Na, bei Schönberg muss man immer...
da fehlt die Melodie, da fehlt die Harmonik, da fehlt irgendwo...
Na, aber das fehlt ja alles nicht. Das stimmt, das stimmt ja nicht. Also Schönberg hat immer melodisch geschrieben. Ob er tonal, freitonal, zwölftonal oder sonst wie tonal geschrieben hat, es ist immer Melodie drin. Das ist eine. Das andere ist die Zwölftontechnik. Die jetzt, das Stück ist ja ein reines Zwölftonwerk. Die Zwölftontechnik erlaubt ihm, Werke zu schreiben in größerer Form. Weil diese freitonalen Stücke, die sind ja oft sehr kurz gewesen. Oder sie haben Stimme und Geschichte und dadurch konnte man sie länger machen. Aber durch die Zwölftontechnik hat er die Möglichkeit bekommen, so groß angelegte Werke zu schreiben. Und hat dann auch angefangen, Formen zu schreiben, die sozusagen älter sind. Ne? Weil dann gibt es Variationen für Orchester, angelehnt an Brahms. Ne? Violinkonzert, Klavierkonzert, solche Sachen. Zwei Streichquartette in viersätziger Form, ganz klassisch. Also angelehnt an Mozart und Beethoven. Mhm. Und vor allen Dingen an Mozart und an Brahms. Das ist die eigentliche Sache bei Schönbergs Zwölftonphase. Es ist gleichzeitig nach vorne gerichtet, aber gleichzeitig es nimmt die ganze Tradition der Musik von hier in sich auf. Und das ist er war sich immer sehr bewusst dessen, aus welcher Tradition heraus er die Sachen geschrieben hat. Er hat sich auch nie als Revolutionär oder sowas bezeichnet. Das waren immer die anderen. Er hat gesagt, der einzige Revolutionär ist Richard Strauss. Ich nicht, hat er gesagt. Also für ihn war das eine rein logische Entwicklung der Musiksprache. Aber dadurch ist sie nicht unmelodisch oder nicht unharmonisch. Zugrunde liegt einfach ein verändertes System. Aber es klingt, wenn sie die Melodien alleine spielen, das ist absolut melodisch, würde ich sagen. Aber ich verstehe, dass das schwer zu greifen ist. Es ist auch ein bisschen das Image, muss man auch sagen. Also es ist halt...
Ja, trotzdem ist es natürlich auch eine ganz andere Musiksprache, eine ganz andere harmonische Sprache vor allem.
Genau.
Oder Beethoven.
Ja, klar, es ist eine andere harmonische Sprache, das ist doch selbstverständlich. Aber das ist ja auch bei Bartok so.
Klar.
Und da behauptet das keiner.
Ja.
Also, ja, ja, ist halt auch ein bisschen eine Frage der Gewöhnung. Also ich finde, bei Schönbergs Musik, wenn man sich da wirklich reinhört und diese Sachen entdeckt, kann das auch sinnlich sehr, sehr spannend sein. Mhm. Das ist meine Meinung jetzt aber natürlich.
Ja. Das gilt dann wahrscheinlich auch für Dutilleux oder Ligeti oder.
Genau, also auf der Ehe, also die sind ja die Stücke, die ich auch gerne spiele. Mhm. Und das ist toll, ja. Ich mag ja diese Musik auch emotional gesehen. Jetzt nicht nur, weil ich das irgendwie mir überlegt habe. Also deswegen ist es schon. Für mich gehört das dazu, Musik zu spielen, die nicht über 100 Jahre alt ist. Mhm. Das gehört für mich einfach dazu. Das heißt nicht, dass ich ältere Stücke nicht gerne spiele. Ich liebe das Beethoven-Konzert, Mendelssohn-Konzert. Mhm. Doch, ich meine, was gibt's Schöneres? Aber trotzdem, nur davon würde mir nicht reichen.
Auf Ihrer Internet, auf der Homepage, da haben Sie auch eine, so eine Repertoire-Liste. Da sind ja alle großen Violinkonzerte drauf von
Mozart. Die müsste ich mal aktualisieren.
Heute. Aha. Denn da ist mir eine Lücke aufgefallen. Ich hatte letztens mit Lia Petrova gesprochen. Die hat den Carl-Nielsen-Wettbewerb in Dänemark gewonnen.
Ach, schön.
Da fiel mir natürlich auf, das Nielsen-Stück, das ja sehr schwer ist, haben Sie nämlich nicht in der
Liste. Das habe ich nie gespielt.
Ist das Zufall oder ist das Absicht? Oder werden Sie damit nicht warm mit dem Werk?
Nee, ich habe es einfach nie gespielt. Ich würde da jetzt nicht draufsetzen, was ich nicht wirklich gut kenne. Das ist manchmal einfach Zufall, muss man auch sagen. Also ich meine, man kann ja auch nicht alles spielen, ganz ehrlich.
Finastera habe ich drauf entdeckt.
Finastera ist drauf. Also Finastera, das ist eigentlich toll. Es ist schade, dass es niemand spielt, aber es ist auch so. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber tolles Stück. Also sehr ernsthaft.
Ja, das ist schön. Haben Sie eigentlich eine enge Beziehung zu Argentinien oder ist das irgendwie eher Zufall?
Also wir haben mit dem Divan jetzt nicht jetzt, aber die letzten, also bis vor 2-3 Jahren waren wir da jeden Sommer, also jeden Winter für da und haben dort eine Art Festival gespielt. Da haben wir dann mehrere Konzerte, die Proben und so alles. Also dadurch habe ich die Beziehung natürlich über meinen Vater.
Klar.
Der schon eine enge Beziehung zu dem Land und zu der Stadt Buenos Aires hat, aber ich selber natürlich jetzt weniger. Wenn es nicht gerade über meinen Vater geht, dann ich bin da jetzt nicht oft genug gewesen, um jetzt wirklich diese Beziehung zu haben.
Ja, und wenn man dann diese Liste sieht, das sind alles, also diese Werke, eine ganz breite Palette, auch durch die Zeiten durch, aber es sind eigentlich die großen Namen, es sind keine Raritäten dabei. Haben Sie die jetzt weggelassen oder glauben Sie daran, dass das einen Grund hat, warum manche Dinge zum Kanon gehören, großen Namen sind und die anderen eben nicht?
Das kommt ein bisschen drauf an. Ich müsste die Liste wirklich aktualisieren, muss ich ehrlich sagen. Das ist was in den letzten Monaten hier abging. Ich habe dann irgendwie meine Website total vernachlässigt. Deswegen kann das sein, dass das, was Sie gelesen haben, das ist keine Entschuldigung. Nee, das ist nicht so. Also Finastera wäre jetzt so eine Rarität zum Beispiel. Das ist schon...
Ja.
Das spielt schon sonst, glaube ich,
das stimmt.
Niemand. Es gibt Sachen, die man spielen. die rar sind und trotzdem toll sind, so wie das wäre jetzt ein gutes Beispiel. Es gibt, wenn Sie jetzt nehmen, Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky, Brahms, das sind so diese A-Kategorie, das ist Spiel, das muss man irgendwie mal wenigstens mal gesichtet haben. Dann gibt es Sachen wie dieses Glasunov-Konzert, was natürlich ist das nicht rar, aber es ist trotzdem ist immer seltener, leider immer wird immer seltener gespielt. Und ich finde das ja ganz toll. Es war früher totales Repertoire-Stück. Und mittlerweile spielen das nicht mehr so viele. Also ich finde ganz toll. Also es gibt schon Condor-Konzerts auch sowas. Es wurde früher ganz viel gespielt. Ich finde das toll.
Ja.
Mittlerweile immer weniger.
Es verengt sich.
Ja, es verengt sich so ein bisschen. Die Leute spielen auch, ich habe das Gefühl, die Leute spielen, wenn sie ältere Musik spielen, spielen sie wirklich nur diese wirklich berühmten Sachen. Und sonst spielen sie halt neue Stücke. Mhm. Was ja auch, ich meine, das ist alles verständlich. Das kann man alles nachvollziehen. Aber dadurch fehlen dann diese Sachen. Das fällt dann auf. Aber es gibt auch ganz viele andere Stücke, die ich noch nicht gespielt habe, die rar sind. So Respighi, Violinkonzert, sowas.
Ja. Mhm.
Ich meine, das spielt wirklich...
Ich glaube, das habe ich noch nie gehört.
Das ist toll.
Ja?
Ja, ja, das ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Also es gibt sowas. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Es gibt ganz viel Kurt Weill Konzert mit Bläsern.
Ja.
Das ist toll. Ne? Das spielen ein paar Leute, aber ist jetzt nicht, sehen Sie jetzt nicht jedes Jahr eine Saisonbroschüre.
Ja,
also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das Instrument, wir haben das Glück, ein breites Repertoire. Ist jetzt nicht viel bei Pianisten, aber fast. Also wir können nicht klagen.
Ja. Sie haben da zwei CDs bislang unter eigenem Namen veröffentlicht und sind beide Solo-CDs.
Genau.
Also zum einen natürlich die Frage, warum Solo? Was fasziniert Sie daran, das ganz alleine zu machen? Und zum zweiten noch die Frage, sind ja ganz ungewöhnliche Programme, wo Sie dann tatsächlich Bach und Paganini und Tartini mit kombinieren mit Boulez und Charino und...
Ja, genau. Also die beiden Programme sind völlig verschiedene Programme, aber sie haben eins...
Sie quer durch die Bank.
Genau, sie haben eins gemeinsam. Also es ist sozusagen die Idee, dass man bei Tartini, Charino, Paganini, Berio, da ging es mir darum, dass man sozusagen diese italienische Violinmusik beleuchtet. Und man sieht einfach diese Teufelstrillersonate von Tartini, diese berühmte, dieser Gestus von diesem besessenen Geiger, vom Teufel besessen, das ist geblieben bis heute. Das heißt, die neue Musik für Geige in Italien hat diesen teuflischen, immer, das ist immer irgendwo da, ne, in der Tradition. Und das fand ich spannend bei dem Programm. Und das ist ganz anders zu dem anderen. In dem anderen, da war es so, die Ausgangslage war, Boulez en Thème 1 und 2 aufzunehmen. Also das Solowerk und das Werk mit Live-Elektronik. Und ich habe überlegt, was dazu am besten passen würde. Ich finde, Boulez war ein genialer Bartok-Interpret.
Mhm.
Also ich habe sogar eins von diesen Scala-Konzerten, habe ich ein Bartok-Programm mit ihm gespielt.
Oh ja.
Und das war wirklich großartig.
Mhm.
Deswegen habe ich gedacht, auch, das ist auch ein großer Einfluss auf seiner Musik. Deswegen habe ich gedacht, die Bartok-Sonate würde dazu gut passen. Und wiederum die Bartok-Sonate, sehr angelehnt an die Bach-Sonaten, weil im Grunde fast jede Musik für Solo-Violine angelehnt an die Bach-Sonate ist, aber in dem Fall wirklich auch deutlich hörbar und auch so gewollt.
Mhm.
Deswegen habe ich dann eine Bach-Sonate ausgewählt und so ist dieses Bartok-Boulez, dass die noch alle mit B anfangen, war noch nett. Und so ist das halt entstanden. Das sind halt diese Gedankenwege. Also mir geht es bei beiden Programmen aber darum, dass man eben diese Verknüpfungen sieht.
Mhm.
Also dass man diese Sachen nicht als unterschiedlich nur wahrnimmt, sondern obwohl sie sich natürlich sehr stark unterscheiden, trotzdem Gemeinsamkeiten zu hören sind. Und die sind nicht nur intellektuell verständlich, sondern die sind tatsächlich hörbar und wahrnehmbar.
Mhm.
Und ich glaube, das hört man schon.
Ja.
Ja. Also ich hoffe es.
Ja, und trotzdem glaube ich, ist es für viele Hörer auch so ein schwerer Tobak.
Ja, das ist halt, also da ist nichts davon, was man jetzt so mal nebenbei... Also gerade die italienische CD ist hart. Also das ist schon. Ich habe das Programm dann in Rezitals auch oft gespielt und ich glaube, da kam das immer super an, weil das ist sehr, sehr virtuos.
Das ist aber was anderes.
Man sitzt da und hört, genau.
Mhm.
Und das ist sehr virtuos und man guckt sich einen an, der sich da irgendwie die Finger wund spielt.
Ja.
Und das ist halt irgendwie schon toll.
Ja.
Ich verstehe das, klar. Das ist als Aufnahme schon schwierig, auch als Ganzes zu hören. Ich würde das auch nie selber als ein Ganzes, ich würde das dann in Stücken hören.
Sehen Sie das auch ein bisschen als eine Verpflichtung, was für die Musik von heute zu machen? Oder ist das nur eine ästhetische, dass Sie einfach sagen, das ist tolle Musik, die möchte ich spielen?
Also, ich finde das schon wichtig, aber es gefällt mir auch, klar. Also natürlich finde ich das auch ästhetisch toll und wichtig. Ja klar, nicht alles, ne? Es ist ja nicht alles gut. Im 19. Jahrhundert war auch nicht alles gut. Also ich spiele gerne neuere Musik und ich spiele sie auch gerne sozusagen in direktem Kontakt mit älterer Musik, die wir alle lieben und schätzen. Ich finde, dass diese Spannung ist wichtig. Also dadurch werden die älteren Stücke, hört man dann neu, man hört sie auf andere Art und Weise, sie leben neu auf und die neuen Stücke verlieren etwas von ihrer Abschreckung. Ja. Ne? Dadurch werden sie in einer Tradition integriert, so wie jetzt die Sciarrino-Kapricen. Wenn man die so alleine hört, denkt man so, was ist jetzt los? Aber wenn man die zusammen mit 6 Paganini-Kapricen hört, fällt einem dann schon auf, dass es in einer, und das nimmt dann sofort diese Angst weg. Also es ist in beide Richtungen funktioniert das, finde ich.
Ja, das stimmt. Dann nochmal die Frage, warum spielen Sie so gerne Solo? Also komplett ohne
Klavier, ich fand jetzt in dem Moment diese Repertoire-Ideen einfach toll. Ich glaube, es muss jetzt nicht auf immer und ewig so weitergehen. Also irgendwann dürfen ja auch andere Menschen mal mitmachen. Aber jetzt für diese zwei Projekte fand ich das schon. Gerade bei dem Italienischen macht das ja Sinn, weil das ist ja wirklich so dieses auf die Geige, also auch das eigentliche Instrument aus war schon.
Aber mögen Sie das auch, dass Sie den Abend komplett selbst im
Griff? Ja, ich finde das gut. Ja, diese Intimität auf der Bühne, das ist ja maximal intim. Man ist allein. Das ist ja sogar Corona-tauglich. Ich finde das spannend und ich glaube, im Publikum hat man auch dieser Fokus auf dieses eine Instrument. Ich glaube, dass die Konzentration, die in diesen Konzerten vom Publikum auch ausgeht, ist eine ganz andere. Also es ist die Aufmerksamkeit, das ist mir schon oft aufgefallen, dass die Aufmerksamkeit einfach auf diese so zielgerichtet ist, dass es ist komplett still, es ist die Konzentration ist fast schon zu viel in der Intensität. Und das gefällt mir. Doch. Ja.
Und warum zum Teufel spielen Sie jetzt auch noch Bratsche in einem Streichquartett?
Aber das macht mir Spaß. Ja, nee, ich habe seit 2017 eine Bratsche. Es hat alles damit angefangen, dass wir hier Pierrot Lunaire machen wollten. Und das ist ja für einen Spieler geschrieben. Oft wird das mit zwei gemacht. Das ist eigentlich Quatsch. Weil für drei Bratschennummern jetzt noch ein extra. Also, ne, genau. Und da habe ich gedacht, na komm, dann lerne ich das mal richtig. Ich hatte einen Monat frei und habe in dem Monat wirklich jeden Tag langsam wirklich diese Übungen und diese Stücke gespielt auf Bratsche, damit ich wirklich. Und ich habe sofort einen privilegierten Zugang zu diesem Instrument, also rein emotional gesehen, verspürt. Mir macht das immer Spaß, Bratsche zu spielen. Wenn ich Rezital spiele, habe ich oft ein Stück oder mehrere mit Bratsche. Also nicht nur mit Geige, sondern dann auch im Wechsel. Das macht mir Spaß. Und deswegen, als dann die Möglichkeit war, es wäre ja nicht möglich, wenn das so ein Vollzeit-Streichquartett wäre. Weil dann da ist dann selbst bei mir irgendwann einfach der Tag zu kurz. Mhm. Aber so projektweise da mitzumachen, das macht mir riesig Spaß mit diesen tollen Musikern, die einfach großartig auch zusammenspielen und von denen ich auch sehr viel lernen kann. Das macht Spaß.
Aber das machen Sie schon mit Ambition, also das Mittlerweile String Quartett.
Ja,
Konzert und soll Konzert.
Naja, das ist ja schon. Man macht das ja nicht nur jetzt um nur zu Hause rumzusitzen. Natürlich will man dann auch spielen. Und wir proben viel und wir machen schon, ja.
Ich meine, sie haben alle viel genug zu tun. Und
genau, deswegen kann es jetzt nicht das ganze Jahr lang gehen, aber schon, wir wollen schon spielen.
Ja, klar. Ja. Sagen Sie, stimmt das wirklich? Ich habe gelesen, dass Sie jeden Tag eine Stunde Tonleiter und Doppelgriffe und Etüden und sowas spielen.
Ja! Oh!
Hallo.
Bonjour! Attention, le micro est allumé. C'est... Tu restes là, toi?
Oh, noch 5 Minuten.
Ha?
5 Minuten, dann sind wir
fertig. Mach nicht. Du bei mir?
Ouais,
Lass dir die 2 Minuten
raus. Klar. Vorsicht, Kasse.
Ja.
Sekunde.
Ja.
Ça va? Oui, je suis content que vous étiez content hier.
Ouais.
Hein?
C'est bien.
So.
Ja, das weißt du.
Halten Sie sich mit Ihrem Vater Französisch?
Französisch.
Oh ja. Und mit Ihrer Mutter?
Französisch, Englisch, Russisch.
Und alles zusammen?
Ja, das ist ein Sprachwirrwarr. Aber zusammen Englisch-Französisch, würde ich sagen. Ja. Oh ja. Doch, ist eigentlich immer dieses Französisch-Englisch. Ist schon, mhm. Ja. Ja. Die sprechen ja untereinander Englisch. Mhm. Deswegen. Das Französisch, weil ich da, ich bin da geboren, ist da, mhm. Und das ist halt in die französische Schule. Und mein Vater hat da gearbeitet, Französisch. Mhm. Ich glaube, das hat sich dann einfach so ergeben.
Eine Frage wollte ich noch loswerden, bevor zum
bevor Sie, das müssen Sie noch wegschneiden.
Genau. Das kriege ich noch hin. Ja. Aber das fand ich ganz faszinierende Sache. Stimmt das, dass Sie tatsächlich jeden Morgen beginnen mit Tonleitern und Etüden und Doppelgriffen?
Das muss sein. Man muss,
es gibt ja viele Musiker, die sagen, wie schrecklich, dafür kann man Bach spielen oder sonst irgendwas.
Nee, da ist kann man drin. Nicht, leider nicht. Fragen Sie jeden anderen Geiger, der wird Ihnen dasselbe sagen. Ja. Es ist, ich habe es lang probiert, es macht keinen Spaß. Also ob es dann eine Stunde dauert oder mehr oder weniger, das kommt dann auch darauf an so ein bisschen. Aber ich persönlich, für mich sage, ich brauche jeden Tag es gibt einfach eine Art Routine, die so wie, man muss sich das vorstellen wie bei Sportlern, die einfach ihre Aufwärmroutine haben. Da würde ja auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, ja, das könnte man ja ersetzen durch irgendwie Speerwerfen. Das macht ja keiner. Ne? Also es ist so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Und einfach, um wirklich auf der Höhe zu bleiben, ich glaube, es ist essentiell. Und ich glaube, wie gesagt, ich kenne keinen anderen Geiger. Ich kenne keinen Geiger, der wirklich gut spielt, der sagen würde, dass er sowas nicht macht. Vielleicht machen die dann was anderes. Dann machen sie halt nicht Flash-Tonleitern, sondern spielen irgendwelche anderen Übungen. Aber irgendwas, was sozusagen nur dem gewidmet ist, dass man sich auf seine Spielweise konzentriert und sich aufwärmt. Das ist das gehört dazu. Man muss das Griffbrett jeden Tag neu entdecken. Das ist leider so. Das Instrument lässt sich sonst nicht, finde ich, nicht gut spielen.
Ja, ist da Geige besonders undankbar oder gilt das auch für Pianisten? Ich meine, es gibt ja den Ruf von Ihrem Vater, dass der sehr wenig übt, womit er selbst ja auch immer kokettiert hat.
Ja, also es gibt ein paar sehr große Unterschiede. Das merken Sie auch, wenn Sie als Anfänger, ne, wenn Sie sich ans Klavier setzen, und können Sie eine C-Dur-Tonleiter aus dem Stand spielen. Mhm. Und es klingt sauber. Ja. Ja. Probieren Sie das mal auf der Geige. Ja. Sie kriegen nicht zwei Töne hin. Das ist einfach die Intonation, die Klangproduktion auf niedrigem Niveau ist einfach viel, viel schwerer. Ja. Dann natürlich auf hohem Niveau, darüber reden wir nicht. Das ist dann, ne? Aber auf niedrigem Niveau ist es einfach was anderes. Diese unnatürliche Haltung, diese Geige zu halten mit dieser komischen linken Hand, die sich so drumherum wickelt. Ne? Und dann dieser Bogen, den man so auf eine bestimmte Art und Weise hält und den dann so ziehen muss. Es ist halt alles nicht natürlich. Das Klavier steht da. Man setzt sich hin, Sie setzen sich ja ans Klavier, wie Sie sich hinsetzen, wenn Sie Mittag essen. Erstmal, Sie setzen sich einfach hin und dann fängt es an. Ne? Dann gehen die Probleme schon los. Aber als erstes haben Sie einen sauberen Klang und das ist halt für einen Anfänger zumindest.
Ja, aber trotzdem als Profi, der Sie jetzt so viele Jahre spielen und so viel gespielt haben, ist das nicht doch so, dass es auch mal selbstverständlich wird?
Die Feinheiten verschwinden mit jedem Tag, den Sie nicht richtig üben. Ja, das ist so wie bei allem anderen, wo es wirklich um diese Millimeterarbeit geht. Das muss man sich jeden Tag neu antrainieren. Es ist leider wirklich so. Ne, wie gesagt, die Tennisspieler machen das auch, die Billardspieler machen das auch. Warum wir nicht?
Haben Sie denn Ihren Kindern empfohlen, dann doch wieder Klavier zu spielen?
Ja, es ist ja nicht wirklich leichter. Es ist nur am Anfang leichter. Und selbst dann wird es dann, irgendwann gibt es ja andere Probleme. Aber ja, es ist halt als Beginn etwas dankbar, würde ich mal
sagen. Ist ja lustig, ganz zum Abschluss habe ich gesehen, Sie sind ja mit einer Russin, mit einer russischen Pianistin verheiratet. Ist ja die ähnliche oder die gleiche Familienkonstellation, haben auch zwei Kinder,
genau, wie
Sie es erlebt haben. Ne?
Genau. Das ist irgendwie witzig. Ja. Die habe ich im Studium kennengelernt, in Rostock. Und ja, wir haben zwei kleine Kinder, worüber wir natürlich sehr, sehr glücklich sind. Es ist jetzt halt eine Phase, wo natürlich alles drunter und drüber geht. Veranstaltungen, Schulen, alle Themen, die so in den Zeitungen sind, betreffen uns im Grunde. Aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen.
Wenn die den Wunsch äußern würden, oder vielleicht haben sie ja schon getan, Musiker zu werden, würden sie zuraten oder eher abraten?
Wenn der Wunsch von meinen Kindern käme, wenn das wirklich ein ehrlicher Wunsch ist und das wirklich auch so gemeint ist, dass man dann auch gewillt ist, darin, dass die Zeit auch zu investieren hat. Ja klar, nur wir sozusagen sehen unsere Erziehung für unsere Kinder nicht als unbedingt, das ist nicht unbedingt notwendig, dass sie Berufsmusiker werden. Wir wollen denen die Liebe zur Musik vermitteln. Wir wollen denen vermitteln, wie wichtig Musik ist, wie toll Musik ist. Und das ist unsere Aufgabe. Ob sie es dann beruflich machen oder nicht, das ist ganz ehrlich erstmal nicht so entscheidend. Das hat mein Opa sogar mal gesagt. Er ist der Musiklehrer für einen Anfänger. Seine Aufgabe ist es weniger, diese Übungen, sondern die Liebe zur Musik zu vermitteln. Das ist das Wichtigste.
Ja. Aber ich habe das mal Lisa Batyashvili und François Deleu gefragt, die ja beide Profimusiker und sehr berühmt sind, ein Ehepaar sind. Und da sagte er sofort, ja klar, wenn die Kinder Musiker werden, ist doch toll, ist ein toller Beruf, Musiker.
Ja.
Und sie sagte sofort nein. Sie sagte, da ist so viel Glück im Spiel, das hängt von so vielen Sachen ab, die man selbst nicht in der Hand hat, ob man wirklich Erfolg hat oder nicht Erfolg hat. Sie sagt, das ist ganz gefährlich. Sie würde sich eher freuen, wenn die Kinder nicht Musiker werden.
Sie haben natürlich beide recht.
Das ist lange her.
Sie haben natürlich beide recht. Das ist halt, es gibt für jeden, der es schafft, natürlich gibt es viele, die es nicht schaffen. Das ist halt ein gewisses Risiko. Ich glaube, das Wichtigste daran ist Selbsteinschätzung, zu wissen, wie gut bin ich wirklich. Mhm. Ja, ist das, was drum um mich herum auch dasselbe macht, so gut wie ich, besser als ich, schlechter als ich, habe ich eine Chance? Das ist das A und O. Aber diese Selbsteinschätzung ist das Schwerste. Die meisten Leute können nicht einschätzen, wie gut oder wie schlecht sie sind. Das ist das Problem. Und dadurch wird halt die Berufswahl auch schwer. Ja, also, wenn sie selbst nicht einschätzen können, dass sie gut genug sind, wer soll es denn für sie machen?
Klar.
Aber Fakt ist natürlich, also wo ich Lisa auch sehr gut verstehen kann, ich meine, wir haben jetzt in diesem Quadratkilometer jetzt alleine schon genug Geiger, um die ganze Welt zu bespielen. Ne? Das ist ja, also, und das ist dieser Quadratkilometer. Also klar, das Angebot, die Nachfrage, ja.
Aber wenn man dafür brennt
und man das Gefühl hat, man hat keine Wahl, weil man es tun muss, dann ist man wirklich Musiker. Sonst ist man nur Musikspieler.
Allerletzte Frage. Wenn Sie mal so der Corona-Blues jetzt überkommt und es nimmt alles kein Ende und die Tristesse kommt auf Sie, fällt auf Sie ein, welche Musik hilft Ihnen? Hilft Ihnen überhaupt Musik? Was ist Musik, was Ihnen da hilft?
Naja, ich meine, die Situation ist in den letzten Monaten ja nicht besser geworden. Oder sie ist besser geworden, ich merke es nicht. Also was ich glaube, was uns alle am meisten belastet, ist nicht, dass es eine Pandemie gibt. Ich meine, ja klar belastet, aber das wissen wir jetzt schon. Das ist natürlich eine Jahrhundertkatastrophe. Das kann man jetzt schon sagen. Ja, wir sind jetzt dabei, uns dagegen zu stemmen. Was uns aber alle am meisten belastet, glaube ich, das bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, ist nicht, dass das schlimm ist. Natürlich ist das schlimm. Aber das uns belastet ist, dass wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Wir wissen nicht, was nächste Woche passiert. Wir wissen nicht, was in einem Monat passiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was nächste Woche ist. Das ist ein gutes Beispiel. Ne? Da wissen wir wirklich nicht, was passiert. Und es wird halt immer schwerer zu begründen, warum zum Beispiel unser Berufszweig so komplett geschlossen wird und andere Berufszweige, wo genauso viele Menschen sich versammeln, wo das dann in Ordnung ist. Das sind halt alles Sachen, die verstehen die Leute nicht. Und warum ich jetzt mit ihnen rausgehen kann und mir einen Kaffee holen kann und vor dem Kaffee stehen kann, aber warum ich mich da nicht hinsetzen darf mit dem gleichen Abstand zu ihnen, solche Sachen, das sind einfach Sachen, die sind erklärungsbedürftig, zumindest so. Und ich bin, würde ich sagen, nicht unter den Waghalsigen. Ich bin schon vorsichtig, ich trage immer Maske, ich halte immer Abstand. Ich habe nie was getan, was ich nicht durfte. Und das ist gar nicht mal so einfach. aber irgendwann muss man ja auch einen langfristigen Lösungsvorschlag irgendwie zumindest zu sehen bekommen, wie das alles funktionieren kann. Und wir haben ja eigentlich die Lösung mit der Impfung. Nur da hapert es ja auch. Also im Moment sieht es nicht gut aus.
Nee. Trotzdem die Frage, gibt es irgendwie eine Musik, die Sie irgendwie fröhlich macht, wo Sie wissen,
Das war die eigentliche Frage. Ja, ich höre jetzt nicht Musik zum mich fröhlich machen. Nee, das habe ich aber nie getan. Ich liebe Musik, das kann man sich ja vorstellen. Aber jetzt nur zum irgendwie mich ablenken, das funktioniert bei mir nicht.
Keine Musik, die mir so Mut gibt oder sonst wie, die sie aufbaut, wenn sie
sagen, boah, die Stimmung etwas besser macht?
Ja.
Ja, nee, die Stimmung ist so im Eimer, da hilft aber jetzt auch nichts mehr, glaube ich. Also das ist...
Hoffen wir einfach.
Wir müssen hoffen, dass das Wetter wird besser.
Das Wetter wird besser.
Das ist schön.
Ja, hoffen wir einfach, dass wir das alles gleich wieder haben. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören.